Ja, dann möchte ich euch auch alle ganz herzlich begrüßen zur heutigen Familienpredigt. Wie es ja letztes Mal bekannt gegeben worden ist, haben wir heute eine Familienpredigt, was bedeutet, dass ja, mit Gottes Hilfe ich euch Dinge weitergeben darf, die sowohl für die Kinder leicht verständlich sind, aber auch natürlich für die Erwachsenen, damit alle von dieser Predigt profitieren. Es ist so, dass dem einen oder anderen manch eine Folie vielleicht bekannt vorkommen mag. Und da gilt dieser Grundsatz, den wir in Matthäus 13, Vers 52 lesen. Da sagte er zu ihnen: Darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Reich der Himmel unterrichtet ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Ja, ein Hausvater holt aus seinem Schatz Neues und Altes hervor, und so trifft es auch auf das Wort Gottes zu. Wir dürfen Dinge hervorholen, die uns schon bekannt sind und die uns doch wieder erfreuen, die uns doch wieder erbauen, die wir doch wieder nötig haben, so sagt auch Petrus, dass er Dinge in Erinnerung ruft, die sie schon wissen. Und so ist es bei uns Christen. Wir müssen immer wieder an Dinge auch erinnert werden, und dafür taugen auch bestimmte Illustrationen und Wahrheiten, Bibelverse, die wir durchaus schon kennen. Da wir, ja, wie wir es vorher schon gehört haben, bald Karfreitag und dann Ostersonntag haben, soll es auch um dieses Thema heute gehen. Wir wollen uns damit beschäftigen, mit dem Leiden und Sterben des Herrn Jesus und dann auch etwas mit den Auswirkungen seiner Auferstehung auf unser Leben. Zum Anfang möchte ich mal fragen, welches der folgenden Bilder passt am besten zu Ostern? Es werden ein paar Bilder gezeigt werden, die, ja, wo, sagen wir mal, der Weltmensch Ostern oder was er mit Ostern verbindet. Und ein Bild passt aber auch biblisch gesehen zu Ostern. Und da überlegt euch mal, welches das sein könnte. Könnte dieses Bild passend sein für Ostern? Also das ist Bild Nummer 1. Das Bild mit den Hunden und Happy Easter. Oder vielleicht das hier. Das Bild mit dem Hasen und einem Osternest. Oder vielleicht doch das hier. Oder das Bild mit dem geöffneten Grab und den drei Kreuzen im Hintergrund. Also so viel zum Überlegen. Wir wollen uns jetzt dem heutigen Bibeltext zuwenden. Und zwar Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Verse 44 bis 48. Ich lese die mal vor. Und ich lese, damit wir ein bisschen mehr noch vom Zusammenhang haben, schon ab Vers 39. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist. Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es war aber um die 6. Stunde, und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert, und der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten zurück. Also so viel aus dem Lukas-Evangelium zur Kreuzigung. Wir sehen hier, dass der Jesus am Kreuz hing. Und wir wissen, dass die Kreuzigung eine sehr grausame Art der Hinrichtung war. Was er da alles durchmachte, das können wir uns gar nicht vorstellen, denn bei ihm trifft es ja auch noch zu, dass er der Sündlose war, dass er niemals gesündigt hatte, dass er also keinesfalls dieses Gericht verdient hatte und trotzdem wurde er wie ein Verbrecher behandelt, musste all das durchmachen, all das erleiden. Und wie wir gelesen haben, ist er trotzdem noch voller Gnade und gedenkt an den gehängten Übeltäter, so wie er ihn gebeten hat, und sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nun, das ist dieses Ereignis, das hier beschrieben wird. Wir kommen da nachher nochmal drauf zurück, wollen uns aber natürlich damit beschäftigen, warum das überhaupt nötig war. Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Und um das zu erörtern, möchte ich ganz zurück an den Anfang, an die Erschaffung der Welt gehen. Und damit wollen wir uns ganz kurz beschäftigen. Das ist jetzt heute nicht das Hauptthema, deswegen gehen wir da nur kurz drauf ein. Und zwar, wenn wir jetzt das mal uns vor Augen führen, die beiden Seiten, das ist die Seite Gottes. Und am Anfang gab es diese andere Seite nicht, diese dunkle, diese finstere Seite. Und der Mensch, die Maus darf man nicht zu sehr berühren, und der Mensch lebte in Gemeinschaft mit Gott. So lebten die ersten Menschen. Sie lebten in Gemeinschaft mit Gott. Moment mal, meine Maus sieht man nicht jetzt. Sie waren eben hier im Garten Eden, im Paradies. Und es gab nichts, was diese Gemeinschaft störte, keine Sünde. Der Mensch war noch nicht in Sünde gefallen. Er war heilig erschaffen worden. Er wandelte also mit ihm und Gott kümmerte sich um ihn. Er hatte alles, was er brauchte. Ihm fehlte an nichts. Und wenn man das jetzt vergleicht mit liebenden Eltern, ja, wenn ihr Kinder liebende Eltern habt, die für alles sorgen. Ja. Sie geben euch ein Zuhause, sie geben euch genügend Essen, sie kümmern sich um euch, sie geben euch die Liebe, die ihr nötig habt. Und ihr merkt wirklich, es sind Besorgte, es sind Eltern, die sich kümmern um euch und die sich auch daran freuen, dass ihr bei ihnen wohnt, dass ihr mit ihnen zusammenlebt. Und eines Tages sagen sie, wir wollen nicht mehr mit euch zusammenleben, und zwar vor der Zeit, als eigentlich die Zeit wäre, vielleicht wirklich eine eigene Familie zu gründen, sondern sie stellen in Frage, ob die Eltern es gut mit euch meinen. Und also ihr würdet das in Frage stellen, sagen wir mal so, und eure Eltern verlassen. Ja? Das wäre doch schrecklich, das wäre auch für die Eltern schrecklich. Und jeder Vergleich hinkt natürlich, aber so war es im Garten Eden. Gott hat dem Menschen einen perfekten Raum geschaffen. Er durfte in Gemeinschaft mit Gott leben. Es wurde für alles gesorgt. Er hatte eine erfüllende Aufgabe. Und es gab eben natürlich dieses eine Verbot. Sie dürften nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Und es wurde ihnen gesagt, an dem Tag, da du davon isst, hat Gott zu Adam gesagt, wirst du gewisslich sterben. Und somit war dieser Baum eine Prüfung, ob der Mensch in der Gemeinschaft mit Gott bleiben würde oder nicht. Und wir wissen, wie es weiterging, dass ja, die Frau verführt wurde, von der Frucht aß, auch dem Adam gab und der auch aß. Und so mussten sie das Paradies verlassen, sie mussten die Gemeinschaft mit Gott verlassen und waren nun getrennt von Gott. Ja, sie hatten keine Verbindung mehr, keine Gemeinschaft mehr mit diesem liebenden Gott, der für alles gesorgt hatte. Und man muss betonen, sie hatten keinen Grund, von der verbotenen Frucht zu essen. Sie hatten keinen Grund, die Güte Gottes in Frage zu stellen, denn das haben sie getan. Die Schlange hatte gesagt, dass sie erkennen werden, was gut und böse ist und dass genau Gott das ihnen vorenthalten möchte. Also damit hat die Schlange gesagt, Gott ist kein guter Gott. Gott ist kein liebender Gott. Er meint es nicht gut mit euch. Und sie haben sich so willentlich gegen diesen Gott entschieden und mussten nun die Folge tragen. Denn Trennung von Gott, das ist der geistliche Tod. Sie starben tatsächlich an diesem Tag, denn Tod heißt Trennung. Wenn ein Mensch physisch stirbt, wenn jetzt unser einer, wenn wir sterben, dann trennt sich unsere Seele von unserem Leib. Das ist auch Trennung. Geistlich gesehen ist der geistliche Tod eben die Trennung von Gott. Von nun an lebte der Mensch ohne Gott, er bekam Nachkommen, er lebte auf dieser Seite fern von Gott. Und auch all die Nachkommen kommen eben in der Gottesferne zur Welt. Und sie überlegen sich natürlich, wie könnte Gott sein? Denn die Ewigkeit, sagt die Bibel, hat Gott dem Menschen ins Herz gelegt. Und so erfindet der Mensch Religionen und Wege zu Gott. Er überlegt sich, wie kann man zurück zu Gott kommen? Aber alles, was er sich überlegt, sind reine Hirngespinste. Denn ohne dass Gott sich offenbart, gibt es keinen Weg zurück. Und ohne dass Gott einen Weg zurück schafft, kann der Mensch nicht zurückkommen. Und deswegen haben seither alle Menschen ein Problem. Und dieses Problem wird uns im Psalm 53 gezeigt. Da heißt es, Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. So, wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, ja, was denkt ihr? Also, ich denke mal, alle Kinder, die jetzt hier zuhören, sind in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Ihr kennt von klein auf die Gebote Gottes. Ihr kennt von klein auf den Willen Gottes. Jetzt die Frage an euch, seid ihr so schlimm? Ja. Seid ihr so verdorben, wie es hier steht? Hier heißt es, sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Ja. Also wie würdet ihr euch beurteilen, ja, wie schlimm ihr seid? Seid ihr wirklich sehr böse, so böse wie die Bibel es hier sagt, oder seid ihr eigentlich doch ganz in Ordnung? Da kommt sogar eine Antwort, sehr böse. Ja. Natürlich wächst ihr auch auf mit dem Wissen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und das ist ein großes Geschenk. Ja, es ist ein großes Geschenk, wenn man in einer gläubigen Familie aufwachsen darf und von Anfang an wissen darf, Gott ist ein heiliger Gott, ein gerechter Gott. Und den heiligen Maßstab Gottes können wir niemals erfüllen. Aber wenn das sogar so ist, ist es so, dass dass praktisch dieser Trieb, ja, aus eigener Kraft Gott zu gefallen, der liegt im Herzen von jedem Menschen, ja, auch bei euch. Also jeder Mensch hat irgendwie den Wunsch, ja, sich vor Gott als gut zu erweisen, auch vor anderen als gut zu erweisen. Dieser Trieb ist irgendwie drin, sich zu bemühen, sich anzustrengen und so aus eigener Kraft, ja, doch gar nicht so schlecht zu sein. Es ist bei euch sicher nicht so ausgeprägt, wie das vielleicht bei jemand ist, der in der katholischen Kirche aufwächst und ihm das von klein auf gesagt wird. Aber es versteckt sicherlich bei jedem Menschen vorhanden. Und so versucht der Mensch tatsächlich, sich irgendwie seinen Weg zurück zu Gott zu bahnen. Ja, das ist natürlich der Mensch, der nichts von der Gnade Gottes weiß. Er versucht, gute Werke zu tun. Er versucht vielleicht auch, wenn er von den 10 Geboten weiß, die Gott gegeben hat, durch die 10 Gebote Gott zu gefallen. Und so meint er, dass er es vielleicht irgendwann schafft, durch gute Werke, 10 Gebote, vielleicht Kirchenzugehörigkeit, vielleicht die Taufe. Ja, also er lebt nach dem Motto, jeden Tag ein gutes Werk und hofft, dass er so vielleicht irgendwann auf die andere Seite zu Gott gelangt. Und tatsächlich sind die meisten Religionen auch so aufgebaut. Man arbeitet sich irgendwie zu Gott zurück, oder wenn man Gott sich weit oben vorstellt, er arbeitet sich eine Leiter zu Gott durch eigene Bemühungen, eigene Anstrengungen. Was aber übersehen wird, ist einfach die Sündhaftigkeit. Ja, dieser Mensch ist schwarz in Sünde und sogar das beste Werk, das von der Welt vielleicht am meisten gepriesen und gelobt wird, das Beste, was ein Mensch tut und vorbringen kann, ist vor Gott einfach nur sündhaft. Ja, es ist vor Gott nicht wohlgefällig, denn vor Gott ist das wohlgefällig, was er bewirkt und was er vorbereitet hat, was auch Gottes Willen entspricht. Und Gottes Willen können wir nicht tun, indem wir einfach uns äußerlich an irgendwelche Gebote halten, zum Beispiel nicht töten, sondern Gottes Willen können wir nur tun, wenn wir eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott haben, wenn wir diesen Gott kennen, wenn dieser Gott in uns wirkt und uns verändert. Und so sehen wir, dass der Maßstab Gottes ein sehr hoher ist, da Gott selbst ein heiliger, perfekter, vollkommener Gott ist. Deswegen sagt uns die Bibel über Gott: Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Das zeigt uns die Heiligkeit Gottes. Und wir haben gesehen, dass eine einzige Sünde ausgereicht hat, um den Menschen auszuschließen von der Gemeinschaft mit Gott. Jeder Mensch häuft aber sein ganzes Leben lang Sünden auf, in Gedanken und in Werken. Und auch Jesus zeigt uns, was der Maßstab Gottes ist. Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und jetzt frage ich euch, wer von euch, egal ob jung oder alt, wer von euch erfüllt dieses Gebot? Wer von den Gläubigen von euch erfüllt dieses Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Also kann von euch jemand strecken und sagen, ich erfülle das Gebot? Es würde mich wundern, wenn jetzt jemand strecken würde. Natürlich ist es so, dass Gott uns verändert, dass Gott uns Liebe zu ihm schenkt. Das heißt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, ein Christ zeichnet sich schon grundsätzlich, wenn er ein wahrer Christ ist, dadurch aus, dass er Gott liebt, aber nicht so vollkommen, wie es uns dieses Gebot hier lehrt. Und deswegen sehen wir, dass der Maßstab Gottes unerreichbar ist. Und der Maßstab Gottes zeigt uns letztendlich auf, dass wir Sünder sind, dass wir es nicht schaffen können. Und jetzt ist es so, und jetzt spreche ich nochmal euch Kinder bewusst an. Ihr hört das natürlich von klein auf. Ja? Wisst ihr, Gott ist ein heiliger Gott. Wisst ihr seid Sünder. Wisst ihr könnt diesem Maßstab nicht entsprechen. Aber trotzdem ist es so, dass Gott wirken muss in eurem Leben. Ja? Jeder, der gerettet wird, der zum lebendigen Glauben an Gott kommt, hat ein Wunder erfahren. Das heißt, es ist nicht eine rein theoretische Erkenntnis im Kopf, die man hat, sondern Gott wirkt. Und wenn Gott euch noch nicht überführt hat von eurer Schuld und Sünde, dass ihr wirklich ein schlechtes Gewissen bekommen habt, wegen eurer Schuld, wegen eurem Leben ohne Gott, wegen eurer mangelnden Liebe Gott gegenüber, dann dürft ihr zum Herrn kommen und ihn darum bitten. Ihr dürft den Herrn bitten: Herr, zeig mir, wie ich bin. Zeig mir auf, wie heilig du bist und wie sündhaft ich bin. Und wirklich das in der Erwartung tun, dass der Herr wirkt und euch überführt und euch zeigt, dass ihr wirklich erlösungsbedürftig seid. Und wenn das vorhanden ist, dass man das einem klar ist, ich brauche einen Ausweg, ich brauche die Erlösung, dann ist man bereit für das Evangelium. Und hier kommt Gottes Liebe ins Spiel, denn Gott hat einen Ausweg geschaffen, wie wir gerettet werden können. Und den Bibelvers, den kennt ihr sicher auswendig, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja? Und es ist wirklich schön, dass ihr diesen Vers auswendig könnt. Aber wisst ihr, was noch schöner ist? Wenn ihr diesen Vers verstanden habt, wenn dieser Vers euer Leben prägt, wenn dieser Vers, die Wahrheit aus diesem Vers euer Leben verändert hat. Dieser Vers spricht von der Liebe Gottes. Obwohl der Mensch sich gegen Gott entschieden hat, ist es nicht so, dass Gott diese Welt jetzt egal ist, dass er diese Welt sich selbst überlassen hat. Das hätte er tun können. Er hätte entscheiden können, niemals einen Retter zu schicken. Aber er hat von Anfang an geplant gehabt, dass ein Retter kommen wird. Er hat das sogar vor Grundlegung der Welt geplant, also vor dem Sündenfall hat er geplant, dass Jesus Christus für unsere Schuld und Sünde sterben würde. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er eben seinen Sohn gab, Jesus Christus, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wir sehen hier das Bild vom Kreuz, wir sehen das Bild von der Dornenkrone, dieses Werk des Herrn Jesus war vorherbestimmt vor Grundlegung der Welt. Und ich bin vorher kurz darauf eingegangen, was der Herr da durchgemacht hat. Er, der Sündlose, ließ sich ans Kreuz nageln. Aber vor der Kreuzigung kam schon die Verspottung, kam die Verachtung des Herrn Jesus, kam die Auspeitschung, wo jemand, der gekreuzigt wurde, schon sehr viel Blut verloren hat. Viele starben schon, bevor sie überhaupt ans Kreuz genagelt wurden, weil sie so viel Blut verloren. Und dann wurde er ans Kreuz genagelt, obwohl er die Macht gehabt hätte, das zu verhindern. Er hätte die Macht gehabt, sich befreien zu lassen. Er hätte die Feinde vernichten können, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Aber er wollte ja für uns sterben. Er wollte das für uns tun. Und auch die Dornenkrone, ihr seht die Stacheln hier, das war eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Die bohrten sich in die Kopfhaut ein und fügten sehr große Schmerzen demjenigen zu. Und so hat der Herr Jesus gelitten. Aber nicht nur das, sondern er hat ja am Kreuz unsere Schuld und Sünde getragen. Der Sündlose hat diese Schuld und Sünde getragen und rief aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, er war bereit, das zu tun, obwohl er ohne Sünde war. Das heißt, das Leiden des Herrn ist nicht nur das physische Leiden, sondern auch das Leiden deswegen, weil er selbst zur Sünde gemacht worden ist. Das kommt auch noch dazu. So groß ist seine Liebe uns gegenüber. Und wir kommen nochmal zurück zu dem Text. Da heißt es: und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Ja, wie ihr wisst, ihr habt euch ja auch schon mit der Stiftshütte beschäftigt, war der Zugang zum Allerheiligsten versperrt. Es gab diesen Vorhang, der eine Trennung war zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Und nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester dort hinein. Und er musste auf jeden Fall mit Blut hinein, um Versöhnung zu bewirken. Zum einen für sich und zum anderen dann auch für das Volk. Einmal im Jahr durfte er das tun, aber auf keinen Fall ohne Blut. Und die Tatsache, dass so selten er Zugang hatte zum Allerheiligsten, zeigte, dass es immer noch eine Trennung gibt zwischen Gott und den Menschen. Der Weg ist noch nicht frei zu Gott. Es kann nur durch das Blut von Stieren, von Böcken und so weiter, kann er Gott nahen, aber er kann nicht einfach so in das Allerheiligste gehen. Der Weg war noch nicht frei. Und so zeigen uns die Opfer vom Alten Testament, dass dieser Erlöser, der ein vollkommenes Opfer bringen würde, noch kommen muss. Und dieser Erlöser kam, nämlich Christus kam zu uns, um zu leiden und zu sterben, um sein Blut zu vergießen für unsere Schulden, um das vollkommene Opfer zu bringen. Und deswegen heißt es hier: der Tempel, der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Ja, das zeigt, jetzt ist der Weg frei. Der Zugang zu Gott ist frei, der Zugang zum Allerheiligsten ist frei. Jesus hat den Weg frei gemacht durch sein eigenes Blut, durch sein Opfer, das er vollbracht hat. Dieser Vorhang ist nicht mehr nötig, sondern durch den Glauben können wir jetzt direkt dem Vater nahen. Wir sind versöhnt worden mit Gott durch den Glauben, auf Grundlage des vollkommenen Opfers des Herrn. Und der Jesus rief dann: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Was wir hier sehen, ist etwas, was der Jesus auch angekündigt hat. Der Jesus hat gesagt: ich habe Macht, mein Leben zu lassen und es wieder zu nehmen. Das heißt, der Jesus hat souverän die Macht gehabt über den Zeitpunkt seines Todes. Er hat gesagt: in deine Hände befehle ich meinen Geist, und dann verschied er. Also das war bewusst in seiner Hand, wann er starb. Und so sehen wir, dass er gleichzeitig als ein Priester handelte, der sich selbst opfert, der sich selbst dem Vater als Opfer darbringt. Er befiehlt seine Seele eben in seine Hände. Und dann verschied er. Und somit war das Erlösungswerk vollbracht. Und so kommen wir nun zu dieser Illustration. Wir haben hier diese Trennung zwischen Gott und den Menschen und einen unüberbrückbaren Abgrund. Dieser unüberbrückbare Abgrund ist die Sünde. Und wir hatten gesehen, dass weder durch eigene Werke, Bemühungen oder sonst etwas dieser Abgrund überwunden werden kann. Es gibt nur ein Heilmittel für die Sünde, Und das ist das Kreuz des Herrn Jesus. Manch einer hat gesagt, wieso soll das Kreuz und das, was der Jesus getan hat, der einzige Weg sein zurück zu Gott? Ist es nicht so, dass jede Religion einen Weg zu Gott hat? Jede Religion hat irgendeine Brücke oder irgendeine Methode, sich zu Gott hochzuarbeiten. Ja, hier müssen wir betrachten, welche Krankheit, und tatsächlich wird die Sünde auch mit einer Krankheit verglichen, welche Krankheit der Mensch hat. Er ist krank in Sünde. Ja, er ist vollkommen verdorben, er ist gefallen in Sünde. Und die Bibel sagt uns, dass das einzige Heilmittel tatsächlich das Blut des Herrn Jesus ist. Nur durch das Blut des Herrn Jesus können wir rein werden und frei von aller Schuld und Sünde. Und wenn wir jetzt sagen, ja, der Buddhismus oder der Hinduismus oder irgendeine andere Religion hat auch ein Heilmittel, ja, zum Beispiel im Hinduismus, man kann sich im Ganges baden und wenn man im Ganges badet, dann wird alle Sünde abgewaschen. Ja. Dann ist das aber nicht das Heilmittel, das Gott verordnet hat. Ja, wir können viele Dinge tun und glauben, das hilft jetzt gegen unsere Sünde. Aber wenn es nicht die wirkliche Medizin ist, die Gott verordnet hat, dann bringt uns das gar nichts. Denn wir können nur so zu Gott zurückkommen, versöhnt werden mit Gott, wenn wir das Mittel anwenden, das Gott verordnet hat. Und das ist allein das Blut des Herrn Jesus. Und deswegen führen auch die anderen Religionen nicht zurück zu Gott, sondern die Menschen, die anderen Religionen nachgehen, bleiben in dieser Trennung von Gott. Ihr toter Zustand wird nicht geheilt, sie werden nicht lebendig, sondern allein durch das, was Christus getan hat, können wir geheilt, können wir lebendig werden. Ja? Und so können diese Menschen, ja, die man teilweise leider hier nicht sieht, zurückkommen zu Gott. Na, jetzt sieht man sie wieder. Und durch das Blut des Herrn Jesus werden sie reingewaschen und stehen rein vor Gott. So können sie in die Gegenwart Gottes treten. Denn keine Sünde und kein Sünder kann in Gottes Gegenwart treten. Nur wenn wir reingewaschen sind durch das Blut des Herrn. Und so ist die einzige Brücke zurück das Kreuz. So können wir versöhnt werden mit Gott. Und wir sehen hier diesen Menschen, ja, der sehr nah ist am Kreuz. Und dieser Mensch steht für jemanden, der das Evangelium gehört hat, dem das sehr gut gefallen hat und der überlegt, ja, ich habe eigentlich vor, mich zu bekehren, ich habe eigentlich vor, umzukehren. Aber er schiebt es auf die lange Bank. Und die Bibel warnt uns sehr vor der langen Bank. Die Bibel sagt uns heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Das heißt, wann ist der Tag umzukehren? Wann ist der Tag, das Evangelium zu ergreifen und zu Christus zu kommen, sich versöhnen zu lassen mit Gott? Es ist der Tag, an dem man das Evangelium gehört und verstanden hat. Das ist genau der Tag des Heils und wir sollten das auf keinen Fall aufschieben. Die Bibel spricht uns in der Apostelgeschichte, nennt sie die Umkehr zu Gott auch die Buße zum Leben. Oder spricht allgemein von Buße, wie zum Beispiel in Apostelgeschichte 17, Verse 30 bis 31. Da heißt es, nun hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Ja, zum einen wird uns hier gesagt, es wird ein Gericht geben und die Bibel sagt, dass der Herr Jesus der Richter ist. Er wird auf dem großen weißen Thron sitzen und die Toten werden vor ihm erscheinen müssen und sie werden gerichtet werden nach ihren Werken. Der Herr Jesus ist aber bei seinem ersten Kommen nicht als Richter gekommen, sondern als der Erlöser, als der Retter. Er ist gekommen, um uns zu erlösen. Und deswegen sollten wir die Zeit der Gnade nutzen, um eben umzukehren und Buße zu tun. Und Buße heißt Gesinnungsänderung. Es heißt, dass wir ja, unser vergangenes Leben bereuen, dass uns unsere Sünden leid tun, dass wir nicht weiterhin in dieser Schuld, in diesen Sünden leben wollen. Wir wollen nicht weiter ein Leben ohne Gott führen, sondern wir wollen ein Leben in der Nachfolge führen. Wir wollen ein Leben in der Vergebung, unter der Gnade führen. Ja, unsere Gesinnung diesbezüglich ändert sich, dass sie nicht etwa Bußwerke, sondern eine Haltung Gott gegenüber. Vorher haben wir ohne Gott gelebt und jetzt wollen wir ihm dienen, wollen ihn lieben von ganzem Herzen, wollen das tun, was ihm wohlgefällig ist. Und Buße ist auch Synonym für rettenden Glauben. Ja, rettender Glaube bedeutet, dass ich erkannt habe, ich bin ein Sünder, dass ich erkannt habe, ich kann durch eigene Werke nicht gerettet werden, ich kann allein dadurch gerettet werden, indem ich zu Christus komme, indem ich auf sein Erlösungswerk vertraue und das annehme, was er für mich getan hat. Und rettender Glaube heißt eben, dass ich das nicht in der Haltung tue, einfach um Vergebung zu bekommen und so weiterzuleben wie bisher, sondern dass ich das in der Haltung tue, wirklich nicht mehr so zu leben wie bisher. Rettender Glaube bedeutet, dass es mir wirklich leid tut, wie ich gelebt habe und dass ich jetzt mit Gottes Kraft anders leben möchte und so leben möchte, dass es ihm wohlgefällig ist. Es ist aber trotzdem, und das ist ganz wichtig zu sagen, Buße bedeutet nicht Bußwerke. Ja? Es gibt, und da spricht auch die Bibel von, Werke, die der Buße würdig sind. Ja? Das ist nicht gleichzusetzen mit Bußwerken, denn Bußwerke, das ist etwas, was sehr vom Katholischen geprägt ist, da versteht man tatsächlich irgendwelche Werke, die man tut, die dann selbst die Buße darstellen. Und davon muss man sich natürlich abgrenzen, das ist nicht biblisch und nicht richtig, denn die Errettung, das Heil ist allein aus Glauben und eben nicht aus Werken. Das heißt, ich vertraue, ich glaube an das, was Christus für mich getan hat und stütze mich allein darauf. Ich vertraue also nicht mehr auf irgendetwas, was ich getan habe, auf meine Werke, auch nicht auf meine Bemühungen oder sonst etwas, sondern ich vertraue nur noch auf das, was für mich geschehen ist. Und somit vertrauen wir auf den vollkommenen Retter. In Hebräer 7, Vers 25 heißt es, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Also wenn der Herr Jesus rettet, dann rettet er vollkommen. Er ist ein vollkommener Retter. Deswegen brauchen wir keine Angst haben, dass die Errettung nur ein halbes Ding bei uns ist, dass wir vielleicht nur so halb gerettet werden und die andere Hälfte selber leisten müssen. Nein, der Herr Jesus rettet vollkommen, weil er ein vollkommenes Erlösungswerk vollbracht hat. Das Blut, das er vergossen hat, reicht aus für alle Sünden, die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen. Und zusätzlich lesen wir, er tritt für uns ein. Er lebt, er ist ein lebendiger Gott und er verwendet sich für die Seinen. Er bittet für sie und so dürfen wir sicher sein, dass er uns ans Ziel bringt. So, nun wollen wir uns noch mit der Frage beschäftigen, was bewirkt die Auferstehung? Der Herr Jesus ist ja nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden am dritten Tage. Und diese Auferstehung ist wichtig für uns. Zum einen beweist natürlich die Auferstehung, dass Gott das Opfer des Herrn Jesus angenommen hat. Zum anderen ist die Kraft der Auferstehung die Grundlage für unser neues Leben. Und das wird uns im Kolosserbrief ausgedrückt, Kolosser 3, Verse 1 bis 3. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ja, man kann sich die Erlösung so vorstellen, oder sie wird auch so verglichen mit der Bibel, dass jeder, der zum rettenden Glauben an den Herrn gekommen ist, er ist mit Christus gestorben, er ist mit Christus gekreuzigt, er ist mit Christus begraben und er ist mit Christus auferweckt worden zu einem neuen Leben. Und genau das bezeugt man ja auch, wenn man sich taufen lässt. Dann bezeugt man diese Wahrheit, die mit einem geschehen ist, dass man nicht mehr in dem alten Leben lebt, sondern dass man mit Christus gekreuzigt eben ist, gestorben. Das alte Leben ist vorbei und man lebt, man wandelt in einem neuen Leben. Und jetzt soll man auch danach streben, das zu suchen, was droben ist, das zu tun, was Gott wohlgefällig ist. Und Paulus vergleicht das auch mit einem Wettkampf. Da heißt es in 1. Korinther 9, Vers 25, wie folgt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ja, ich habe mal im Vorfeld meine Kinder gefragt, welche berühmten Wettkämpfer sie kennen. Ja, welche Namen von berühmten Wettkämpfern. Da kamen jetzt nur Namen von irgendwelchen Fußballern. Keine anderen Wettkämpfer kannten sie. Aber auch damit kann man es ja vergleichen. Ja. Wenn man immer überlegt, ein Profifußballer, ja, die ganz berühmten Fußballer, wie viel trainieren die? Ja, was für ein Leben führen die? Die richten ihr ganzes Leben danach aus. Ja. Die gucken, was sie essen. Das muss ganz genau passen, von den Kalorien, von allem drum und dran. Ja. Sie trainieren stundenlang. Und wie es hier steht, ja, sie sind enthaltsam in allem. Ja, das trifft jetzt sicher nicht auf alle Fußballer zu, aber von einigen Profifußballern, von denen, die als die Besten der Welt gelten, da trifft das durchaus zu, dass alles sich ums Fußball dreht, alles dreht sich ums Training, besser zu werden, zu trainieren und so weiter. Ja. Und von manchen wird eben gesagt, zum Beispiel gerade von Ronaldo, wenn er mal mit anderen Kollegen zusammen ist und sie sagen, komm, jetzt machen wir irgendwas, was uns Spaß macht, dann sagt er, nee, wir trainieren jetzt. Ja. Also, dass er es nochmal noch mehr übertreibt sozusagen als die anderen, aber entsprechend auch dann Erfolg hat. Ja. Und so war es auch damals früher bei den Wettkämpfern. Ob das jetzt Läufer waren oder ob das Kämpfer waren, Gladiatoren, die gekämpft haben, die haben ihr ganzes Leben danach ausgerichtet, am besten zu sein im Kampf, ja, Erfolg zu haben in diesem Wettkampf, sei es der Schnellste zu sein oder sei es wirklich mit dem Schwert der Beste zu sein. Das ganze Leben war danach ausgerichtet. Ja. Und jetzt heißt es hier, jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen. Ja. Was die gewonnen haben, war oft eben ein Siegeskranz aus Pflanzen, ja, Lorbeeren oder sowas in die Richtung. Ja, das war dann der Siegeskranz und natürlich Ruhm. Ja, sie wurden berühmt. Aber um das zu erreichen, haben die ihr ganzes Leben umgekrempelt und danach ausgerichtet. Ja. Das wird verglichen mit dem Leben eines Christen. Auf diese Art und Weise sollen wir unser Leben ausrichten, um einen unvergänglichen Siegeskranz zu empfangen. Ja, wir bekommen eine Belohnung, die unvergänglich ist, die sich in die ganze Ewigkeit sozusagen auswirkt. Und so sollen wir uns verhalten. Ja, hier lassen uns diese weltlichen Wettkämpfe oft beschämt dastehen. Ja, weil es gibt viele weltliche Wettkämpfer, die mehr Energie in ihren weltlichen Wettkampf stecken, als ein Christ in seinen Dienst für den Herrn. Und da wird man beschämt als Christ, wenn man das dann mitbekommt, weil man weiß, ja, wie sieht mein Leben eigentlich aus? Bin ich wirklich wie so ein Wettkämpfer, sei es in den antiken Olympischen Spielen, römischen Sportarten oder in den heutigen Sportarten, kann ich mich da vergleichen mit so einem Wettkämpfer oder bin ich da weit abgeschlagen? Ja. Wenn das so ist, dass wir da weit abgeschlagen uns einordnen, heißt es nicht, dass es so sein muss, sondern wir dürfen durch die Gnade des Herrn das ihm anbefehlen und auch wirklich den Beschluss fassen, ein Leben zu führen, das ihm noch wohlgefälliger ist, das noch mehr auf ihn ausgerichtet ist, das wirklich ganz sich auf den Diensten, auf diesen Wettkampf bezieht oder konzentriert, in dem wir uns befinden. Zum Abschluss möchte ich schließen mit dem Vers aus Matthäus 11, 28 bis 30, den Versen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, so ruft der Herr Jesus Sünder zu sich, um mit all ihrer Schuld und Sünde zu Christus zu kommen, um ihre Sorgen auf ihn zu werfen und in erster Linie natürlich ihre Schuld und Sünde. Aber auch wenn wir schon gläubig sind, dürfen wir doch immer wieder zu Christus kommen. Sollen wir zu ihm kommen, sollen ihn suchen, sollen danach streben, seinen Willen zu erkennen. Und es ist schön, wenn wir wissen, dass wir Ruhe finden dürfen für unsere Seelen und dass wir auch wissen, was auch immer er uns zu tragen gibt. Es ist ein sanftes Joch und es ist eine leichte Last. Denn er selbst gibt uns die Kraft, diese Last zu tragen, die er uns auferlegt. In diesem Sinne wünsche ich uns allen Gottes Segen für unsere Nachfolge des Herrn. Amen.